Ich selber habe zu dem Zeitpunkt die soziale Nachhaltigkeit geleitet im Volkswagen-Konzern. Ich habe Empfehlungen gegeben und ich hoffe auch gute Empfehlungen, ja, oder auch richtige Empfehlungen. Aber entschieden wird es dann von anderen. Und das war so der Moment, wo ich dann für mich ganz viel über Karriere nachgedacht habe und habe dann von einer Person, die ich sehr schätze, und das ist Sigrid Nikutta, habe ich dann einen Ratschlag bekommen, den ich sehr spannend fand. Und sie hat mir gesagt, Nari, wenn du wirklich etwas bewegen willst, dann darfst du nicht empfehlen, sondern du musst entscheiden.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer aufregenden, exciting Jubiläumsfolge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Denn wir sitzen heute zum unglaublichen 100. Mal zusammen und reden über HR. Und damit herzlich willkommen an alle da draußen und hallo, liebe Annika, zum 100. Mal. Hello, happy HR.
Hallo, liebe Anjali. Ja, 100. Mal, es ist total verrückt und ich weiß nicht, was war das, als wir beide das erste Mal von einer Gästin als altes Ehepaar bezeichnet wurden? War das vielleicht die 20., 25. Folge? Und ich würde auch sagen, es ist seitdem nicht besser geworden mit dieser Dynamik des alten Podcast-Ehepaars. Ja, total verrückt, dass wir heute zum 100. Mal aufnehmen.
Und ich glaube, ich habe es schon so ein paar Mal angeteasert. Aber ich habe mich, glaube ich, noch nie getraut, es ganz in echt zu sagen. Aber als wir angefangen haben mit dem Podcast und ich komme ja so auch mit so einem akademischen Hintergrund und dann habe ich immer gedacht, boah, das Allercoolste wäre, wenn man den Podcast einmal durchhören könnte, von Recruiting bis jetzt und dann HR machen könnte. Und ich weiß, das ist total vermessen und natürlich reicht es gar nicht, ne? Aber Annika, ich habe immer gedacht, wenn wir einmal zeigen können, wie so die Welt von HR ist und dann Leute ins HR gehen und besser werden. Und jetzt, Annika sagt, dass du dir das auch gewünscht hast.
Habe ich mir auch gewünscht.
Sehr gut. So, und jetzt zur 100. Folge ist was ganz Tolles passiert. Und zwar hat uns der Moritz geschrieben. Und der Moritz hat uns geschrieben, liebe Annika, dass er unseren Podcast seit 2025 intensiv hört. Und dass die praxisnahen Einblicke ihm geholfen haben. Und dass er deswegen entschieden hat, dass er ins HR geht und dass er unseren Podcast im Vorstellungsgespräch getroppt hat. Und dass er den Job gekriegt hat und dass er auch sagt, und lieber Moritz, wir wissen, es liegt nicht nur an dem Podcast. Also ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Job und alles. Aber Annika hat gesagt, er hat ihn auch gekriegt wegen unserer Vorbereitung.
Ja, das rührt mich gerade und wie schön, dass wir damit jemanden überzeugen konnten, ins HR zu gehen.
Und wir dachten uns, weil das Thema Karriere ja irgendwie schon das HR-Thema auch mit ist und die 100. Folge natürlich eine besondere Folge sein soll und wir ein Service-Podcast sind, genauso wie HR eine Service-Abteilung ist, haben wir eine ganz tolle Gästin bei uns. Aber Annika, you do the honor.
Ja, wir sprechen heute mit Dr. Nari Kahle. Liebe Nari, du hast im November ein LinkedIn-Post zum Thema deines Karriereweges gemacht. Und ich weiß noch, ich saß bei extrem hässlichem Hamburger Wetter im Bus, habe den gelesen und dachte mir so, boah, der ist so gut. Ich würde so gerne darüber im Podcast sprechen. Und heute sitzen wir hier zu unserer 100. Folge. Wundervoll, dass du hier bist heute.
Vielen lieben Dank, Annika. Vielen lieben Dank, Anjali, dass ich hier mit euch dabei sein kann. Es ist mir eine große Ehre und herzlichen Glückwunsch zu 100 tollen, spannenden Folgen.
Sagt ihr, worum es in dem Post ging? Oder ist es euer Geheimnis?
Ist unser Geheimnis, sagen wir nicht. Ist auch nicht einsehbar auf LinkedIn, nein, Scherz. Da ging es um Naris Karriereweg. Liebe Nari, ich habe ja ganz global galaktisch gerade schon erzählt, wie beeindruckt ich von deinem Werdegang bin. Wie bist du eigentlich dahin gekommen zu dem, was du jetzt gerade machst?
Ach, das ist total nett, Annika. Aber ich glaube, jetzt muss ich doch mal kurz was zu dem Post sagen. Denn ich weiß auch noch, das war vor ein paar Monaten und genau wie du gesagt hast, war irgendwie Jahresende und ich bin da über dieses KI-Tool gestolpert, wo man irgendwie mal die eigene Karriere visualisieren kann. So. Und habe dann irgendwie doch angefangen, ganz schön viel darüber nachzudenken, weil ich gemerkt habe, so eine Visualisierung, ja, und gerade wenn es auch noch KI macht, ne, das sieht irgendwie total nett aus, ja, und KI ist in der Lage, auch aus jedem Zickzack irgendwie eine schöne Erfolgsstory zu machen, ne, sieht super aus, so. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mag diese Hochglanzposts einfach nicht mehr auf LinkedIn. Ne? Das ist alles so perfekt, es wirkt alles geradlinig, es wirkt alles so, als ob man alles exakt so zu 100% geplant hat und dass es alles genauso geklappt hat, wie man es immer wollte. Und ich wollte ein bisschen ehrlicher sein und auch mal darüber schreiben, was so dahinter steckt, dass es auch mal Zweifel gibt, dass es Absagen gibt, ja, dass es Wege gibt, die einfach nicht funktioniert haben oder dass es auch mal Entscheidungen gibt, die sich erst später als wirklich richtig herausgestellt haben. Und deswegen hatte ich das irgendwie geschrieben, ja, und wollte einfach aufzeigen, dass Karriere einfach nicht nur so dieser Pfeil nach oben ist, sondern viele Entscheidungen, viele Umwege, viele Momente, wo man auch einfach mal kurz nicht weiß, ob man gerade richtig liegt. Und deswegen wollte ich mal so ein bisschen diesen Blick hinter die Fassade aufmachen und hoffentlich auch dazu ermutigen, dass man nicht immer nur das Gefühl hat, alles ist total perfekt bei den anderen.
Ich weiß gar nicht, ob das eine globale Entwicklung ist oder nur ich mich verändert habe und ich mehr mit anderen Leuten rede, die auch eher auf der Perspektive sind. Aber ich finde, also neben der Tatsache, dass diese Hochglanzposts ja unerträglich sind, ne? Also was ich beim CrossFit über Motivation gelernt habe, so ja, super Typ, ey. Aber ich finde, ich habe früher viel mehr Angst vor der Lebenslauflücke gehabt. Es war dieses muss total aufeinander aufgebaut sein und ich weiß, dass ich ein schlechtes Beispiel bin, weil ich bin ja einfach HR-li. Aber so, man darf keine Pause haben und die Unternehmen müssen aufeinander aufbauen und es muss alles logisch sein. Und dare you, 3 Monate ohne Job zu sein und dann musst du das gleich als Findungsphase bauen. Und heute denke ich mir, hey, ich würde viel mehr asymmetrische Karriereleute einstellen, weil alleine, was ich gelernt habe, durch selbstständig sein, also so nebenbei, was man einfach mitlernt, hast du in diesen klaren Sachbearbeiter-Karrierewegen, sage ich mit aller Liebe, ne? Ich bin es auch, Leute. Gibt es ja einfach viele Sachen, die du gar nicht lernst. Und ich würde heute immer eher sagen, lass doch mal jemanden mit der Jura- oder Philosophie-Richtung oder die Mutter oder der, der im Ausland war 3 Jahre. Da bin ich froh, dass das besser geworden ist. Annika, merkst du das im Recruiting, dass das überall ein offenerer Trend wird oder hänge ich einfach nur in den coolen Unternehmen ab? Keine Fangfrage mit dem Coolen.
Bei Statista sehe ich das auf jeden Fall. Wann immer ich Gespräche mit Personen führe, ich habe das Gefühl, dass es durchlässiger in Teilen wird, aber dass auch da irgendwie Grenzen gegeben sind. So. Und ich muss sagen, durch meine Zeit bei About You, wenn es eine Sache gab, die ich da von den Gründern gelernt habe, die ich wirklich outstanding fand, war deren Einstellung auf Themen, so dieses Talent- und Ambitionsniveau, dass eine Person einfach Bock hat, sich in Sachen reinzufuchsen und Sachen zu rocken. Und egal, ob die Person 10 Jahre das schon gemacht hat oder nicht, dass da deutlich mehr Wert drauf gelegt wurde, als kannst du eigentlich abgesichert nachweisen, dass du genau diesen einen Skill schon in 5 weiteren Unternehmen gemacht hast. Ich habe ja jetzt auch nicht das klassische CHRO-Profil. Entweder du magst es oder du magst es nicht, dass jemand Quereinsteigerin ist. Und weißt du, ich habe mir immer solche Umfelder gesucht, bewusst, wo die Leute gesagt haben, uns ist wichtig, welche Perspektiven du mit an den Tisch bringst und nicht, wo ich darauf gegrillt wurde, ob ich irgendwann vor 10 Jahren schon mal selber eine Payroll abgewickelt habe oder dass mein Alter irgendwie viel zu jung ist. Und ich glaube, dadurch kann ich nur sagen, in meiner Bubble, die aber eine sehr spezielle ist, öffnet sich das total. Auch wenn ich Leute einstelle ins HR, ich liebe es, auf einigen Positionen Quereinsteiger einzustellen. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich glaube aber leider, wir können an manchen Themen, gerade in Deutschland, wenn wir aus dieser Bubble raustreten, noch viel, viel, viel offener werden. Also ich glaube, wir haben da noch einen riesenlangen Weg vor uns.
Ja, aber gut, guck mal, du sagst es, ich sage es, Nari sagt es. Und wir hatten es schon ein paar Mal im Podcast, also vielleicht wird es ja schon mehr, also muss es ja auch mit Fachkräftemangel. Aber ich finde schon immer geil dieses, ja, wir brauchen da jemanden, der das schon mal gemacht hat. Du weißt doch gar nicht, ob das genau so läuft. Du weißt doch nicht, ob das Team das von ihm gemacht hat. Und dann bin ich gleich fertig. Vielleicht unbeliebte Meinung, nehmt mal Bezug gerne da draußen. Ich finde gerade in Finance und HR und wahrscheinlich auch im Einkauf, jetzt wo ich drüber nachdenke, macht es total Sinn zu sagen, ich habe mal was anderes gesehen als das, was wir es machen. Also gerade bei diesen Verwaltungssachen kannst du dich ja operativ so verrückt in so eine Welt reinmachen, dass du es immer so machst und dann sagt dir jemand, ach übrigens, es gibt Lohnbuchhalter, die machen das digital. Wildes Beispiel. So, Rant vorbei.
Ich kann dir da nur total zustimmen und ich würde sagen, wir springen jetzt mal ins Thema Karriere ein. Liebe Nari, willst du uns einmal mehr zu dir erzählen, mehr zu deiner Karriere? Was tust du aktuell und ja, wie bist du eigentlich dahin gekommen?
Ich musste mich schon gerade, Anjali, zurückhalten, nicht bei allen Punkten mit reinzugehen, weil ich das total mitfühle, aber ja, vielleicht einmal schon noch mal kurz die Überlegung, wieso kommt man genau auf diese Gedanken, ne? Und wieso ist es vielleicht wirklich auch von einem Wert geprägt, dass man stärker in ein paar Themen reingeht, die man vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich kann ja einmal kurz berichten, denn ich kam genau aus dieser Welt, die ihr auch gerade beschrieben habt. Ich hatte eigentlich einen sehr klaren Weg, einen sehr klaren roten Faden. Und der rote Faden war für mich immer schon seit Studium, ja, wie kann Wirtschaft nicht nur Profit erzeugen, sondern auch wirklich einen echten gesellschaftlichen Nutzen. Das war mir total wichtig, ja, also Profit und Purpose, also solche Themen. Dazu habe ich dann im Studium, in der Promotion geforscht, war bei der Deutschen Telekom, habe dazu beraten, bei VW auch dann irgendwann die soziale Nachhaltigkeit geleitet. Und dann bin ich aber über eine Organisation gestolpert, die mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Und die heißt 80.000 Hours, also 80.000 Stunden. So. Und ich nehme mal an, ihr könnt euch denken, wofür 80.000 Stunden stehen.
Unbezahlte Care-Arbeit, Scherz.
Fast.
Arbeitszeit.
Ja, genau, Annika. Ne? Also es sind 80.000 Stunden, ja, also mal wirklich ganz platt hochgerechnet. Du nimmst die 40 Stunden pro Woche, 50 Wochen pro Jahr, 40 Jahre lang. Also 80.000 Stunden stehen einem ganz durchschnittlich, ja, mit allen Ausnahmen, die es dann natürlich gibt, zur Verfügung. Und was ich total spannend fand bei dieser Organisation, das waren dann Leute aus Oxford, die das dann gegründet haben und was mittlerweile echt viel Anklang gefunden hat, ist die Frage, wenn du also, nehmen wir mal diese 80.000 Stunden an, wenn du die zur Verfügung hast, dann ist das ja echt viel Zeit aus unserem Leben. Und wie nutzt man die, um so eine maximale positive Wirkung zu erzielen? Weil es ja eigentlich mit einer der wichtigsten Entscheidungen, die man für sich treffen kann. Wie nutzt man diese Zeit? Das ist ja eigentlich das höchste Gut, was uns allen so zur Verfügung steht. Und klar, dann kommt man irgendwie auf so Gedanken, naja, man kann vielleicht irgendwie was Gutes tun, man geht in eine NGO, man macht Sozialarbeit oder Medizin, jetzt können aber leider nicht alle Mediziner werden. Ne, also was tut man? Und der Ansatz von denen, und das fand ich eigentlich total spannend, ist zu überlegen, wo kann man mit den Skills, die man selber hat, den größtmöglichen Impact leisten? Und jetzt mal ganz überspitzt formuliert, wenn ein Investmentbanker richtig gut ist im Investmentbanking, dass es dann vielleicht nicht klug ist, dass die Person alles stehen und liegen lässt, um irgendwas zu machen, was ihm überhaupt nicht liegt im sozialen Sektor, sondern dann möglichst das zu machen und idealerweise dann aber halt auch von dem sehr, sehr hohen Gehalt vielleicht einen größeren Teil zu spenden für NGOs, damit andere wieder was bewegen können. Und das fand ich halt irgendwie vom Gedanken her total spannend, einfach daher zu kommen, was tut man eigentlich gerade, ja? Und ich selber habe zu dem Zeitpunkt die soziale Nachhaltigkeit geleitet im Volkswagen-Konzern. Ich habe Empfehlungen gegeben und ich hoffe auch gute Empfehlungen, ja, oder auch richtige Empfehlungen. Aber entschieden wird's dann von anderen. Und das war so der Moment, wo ich dann für mich ganz viel über Karriere nachgedacht habe und habe dann von einer Person, die ich sehr schätze, und das ist Sigrid Nikutta, habe ich dann einen Ratschlag bekommen, den ich sehr spannend fand. Und sie hat mir gesagt, Nari, wenn du wirklich etwas bewegen willst, dann darfst du nicht empfehlen, sondern du musst entscheiden. So, und deswegen habe ich dann für mich die Konsequenz getroffen, gesagt, okay, ich verlasse jetzt diesen Nachhaltigkeitspfad, ja, der sehr klar ist, sehr vorgegeben ist, wo relativ klar ist, wie es weitergeht und gehe rein ins Business und habe dann Transformationsprogramme gemacht bei Volkswagen im Konzern, bei Carriot, bei Fiege, Unternehmensstrategie, Reorganisation und mache jetzt heute, weil Annika, du wolltest ja wissen, was ich so mache, den lieben langen Tag, ja, bin Geschäftsführerin eines Tochterunternehmens von Fiege in Hamburg und Director E-Commerce. Das ist im Prinzip das, was mich so bewegt hat. Und halt nicht, und das ist mir total wichtig, nicht, weil ich meine Herzensthemen aufgegeben habe, sondern weil ich für mich so gefühlt verstanden habe, dass ich mehr bewegen kann, wenn ich am Hebel bin.
Ich weiß, wir sind ein Personalpodcast und ich möchte mich jetzt schon entschuldigen. Ich finde das super interessant, was du sagst. Allerdings hat genau dieser Gedankengang bei mir nicht bei der Arbeit aufgehört. Also nicht bei den Stunden, die ich während meiner Arbeitszeit verbringe, sondern wenn du darüber anfängst nachzudenken, wie viele Wochen habe ich denn in meinem Leben? Also da gibt es ja auch diese Bilder, wo Leute pro Woche irgendwie ein Viereck malen und dann bist du mit Mitte 30 irgendwie da fast durch und hast nur noch ein Drittel der Vierecke mit deinen Eltern statistisch, ne? Wir leben ja nun mal in der Welt, in der wir leben, und für mich war genau dieser Gedankengang, den du hattest, wo du sagst, ich kann nicht viel machen, wenn ich nicht am Hebel sitze, hatte ich aus der ähnlichen Sicht zu sagen, ich möchte eben nicht für ein Unternehmen E-Commerce HR machen, sondern ich möchte möglichst vielen Unternehmen gute HR-Arbeit zeigen, damit die dann Impact haben. Wir müssten viel mehr diesen Gedanken haben, den du hast, zu sagen, wir müssen das, wofür wir leben wollen oder das, was wir erreichen wollen oder das, was wir verändern wollen, mit unserer Arbeit koppeln, weil du kannst nicht 8 Stunden arbeiten und x Stunden Care-Arbeit machen und dann sagen, ach übrigens, jetzt gehe ich noch auf die Demo für erneuerbare Energien, was nicht heißt, dass wir nicht auf die Demo gehen, ne? Aber ich finde es total wichtig zu sagen, für wen arbeite ich, was macht dieser Arbeitgeber und ist das der Arbeitgeber, dem ich meine Energie geben will?
Dieses Thema, was hier gerade aufgreift, das resoniert auch total mit mir, wenn Personen im Unternehmen sind, die wirklich sagen, sie sind massiv unzufrieden mit dem Job. Dann finde ich, hast du auf der einen Seite Stellschrauben, an denen du drehen kannst, die du ansprechen kannst. Beispielsweise, es geht um die Arbeitszeit, Flexibilität, den Arbeitsort. Das sind ja Themen, wo man sagen kann, hey, wie ist die Haltung von meinem Arbeitgeber dazu? Und meistens ist es ja ein Thema, wo ich sage, da lässt sich in irgendeiner Form dran schrauben, zumindest in so einem Office-Kontext. Dann hast du ja häufig aber auch Themen, die sind so richtig jobimmanent. Und wenn ich merke, dass ich das alles total schlimm finde und ich merke, ich bin in einem Umfeld und in einem Job, der mir überhaupt keinen Spaß macht, ich stecke in der Karriere fest, dann tut euch selber den Gefallen und kündigt. Ich habe totalen Backlash dafür bekommen, wie ich das denn sagen kann und ob ich mich denn dafür entschuldige, wo ich so sage, nein, weil ich das total so meine und zwar aus allertiefster Seele. Und damit meine ich nicht, wenn euch hier irgendeine Kleinigkeit im Unternehmen nicht passt, dann kündigt halt. Da muss man einmal genau zuhören. Das finde ich dann auch spannend, auf welchem Ohr solche Themen häufig verstanden werden, wo ich sage, wenn ihr sagt, dass der Job euch mehr Energie zieht und keinerlei Freude mehr bringt, euer Leben ist zu kurz, eure Zeit ist zu wertvoll, um in einem Job zu stecken, wo man sagt, eigentlich passt das so vorne und hinten nicht und zwar aufgrund von X Faktoren, dann tut euch selbst und eurem Umfeld den Gefallen und sucht euch etwas, was euch Spaß macht, wo ihr Mehrwert stiften könnt. Jede Person möchte in irgendeiner Form mehrwertstiftende Arbeit leisten. Das ist erstmal so mein Grundmenschenbild. Und ich glaube, dass niemand morgens aufsteht und sagt, ich möchte jetzt aber einen besonders schlechten Job machen. Ich melde mich krank, ich habe keine Lust, ich bin demotiviert. Das kann an schlechter Führung liegen, so immer. Das kann aber auch immer daran liegen, dass man sagt, vielleicht hat man sich aus welchem Grund auch immer irgendwann mal für einen Job entschieden, der absolut überhaupt nicht taugt und man es aus irgendeinem Grund machen musste.
Aber Annika, das ist ja genau der Punkt, den kann ich absolut unterstreichen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man eine viel höhere Verantwortung nicht nur für seine eigene oder die eigene Zufriedenheit tragen muss, sondern natürlich dann auch für den Karriereweg. Weil es ist ja viel einfacher und viel bequemer, in einem bestehenden Unternehmen zu bleiben, auch wenn man dann nicht glücklich ist, ja, oder auch einen klaren, linearen Karriereweg dann auch zu verfolgen, weil es sehr klar ist. Man weiß ziemlich genau, was die nächsten Schritte sind, was der Pfad ist und ehrlich gesagt, manchmal beneide ich da auch die Menschen drum. Sobald man aber anfängt, und das ist eben die andere Seite, wirklich zu sagen, man ist selber dafür verantwortlich, nicht nur zufrieden zu sein, auch ein Stück weit Erfüllung zu finden, Karriereweg anzugehen, dann fängt es halt an, dass es halt auch ein Balanceakt wird, ne? Weil man muss dann selber Verantwortung übernehmen, man muss selber überlegen, was nehme ich als nächstes, wo gehe ich rein und wo schaffe ich eine Balance zwischen Breite und Tiefe, zwischen Flexibilität, dass ich einen roten Faden habe, dass ich zufrieden bin, dass ich irgendwo eine Art von Erfüllung finde oder vielleicht eher versuche, meinen Track Record aufzubauen. Das heißt, man kann dann nicht mal das Unternehmen angucken und sagen, mach du das für mich, sondern man ist selber in der Verantwortung. Und das ist vielleicht ein bisschen unbequemer an der einen oder anderen Stelle.
Also was heißt unbequem? Ich glaube, wir müssen einmal von uns weggehen. Es gibt sicherlich Menschen, die sagen, ich mache hier 8 Stunden meinen Job, ich habe hier gar keinen Bock, geh mir nicht auf den Sack, sondern sag mir, wohin und wie hoch. Ne? Ich beim Kellnern, 100%. Ne? wo ich gesagt habe, sag mir halt, welcher Tisch, ist mir alles egal. Und ich glaube, das ist okay und das, ne, jeder Jack ist anders. Ich finde total spannend, ich bin jetzt 2 Jahre in der Selbstständigkeit und ich war, glaube ich, früher schon jemand, der sehr aktiv seine Karriere gemanagt hat, ne? Dass ich geguckt habe, wo will ich hin und neue Beförderungen und sowas. Und es ist wirklich, Freundinnen, als würde ich die Matrix jetzt sehen. Also das eine ist dieses Angestelltenverhältnis, Karrieremöglichkeit und diese ganze andere Welt, die in der Selbstständigkeit war. Wow, I didn't know. Weswegen ich das sage, ist, ich glaube, es gibt auch einfach Leute, die können sich das gar nicht vorstellen mit dem Karrieremanagement und dem Jobhopping. Also wenn alle bei mir in der Familie immer bei der Sparkasse waren, so, erstmal das für den Rest der Welt. Und ich finde es richtig toll, dass ich mit der Entscheidung, für wen arbeite, ich ja auch beeinflussen kann, wird dieser Purpose unterstützt. Und ich finde das eigentlich total toll, dass gerade Remote und Flexibilität dir da noch mehr Optionen gibt.
Absolut. Ich finde aber einen Punkt, und der ist vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig schön, aber ich würde ihn trotzdem einmal ansprechen.
Ja, bitte.
Flexibilität ist großartig, ja. Und wenn man dann in der Lage ist, unterschiedliche Stationen zu machen, ist das super. Wovor ich aber warnen würde, weil da sehe ich dann zumindest Alarmglocken angehen, bei mir und auch bei einigen, ist dann, wenn es zu kurze Sprünge sind, ja, weil das bedeutet für mich, also ich erwarte schon auch eine gewisse Tiefe und Substanz von Menschen. Und das bedeutet durchaus auch mal, einen etwas schwierigen Moment auszuhalten, auch mal eine schwierige Phase zu durchleben und auch mal mit Entscheidungen leben zu müssen, die man mal vor einem Jahr noch getroffen hat. Und das wäre schon auch meine Erwartungshaltung, dass man es nicht zu leichtfertig macht, nur weil einem gerade ein paar Sachen nicht gefallen. Aber unter der Prämisse, glaube ich, ist es total spannend, dass wir heutzutage ja immer mehr in einen Lebensraum kommen, wo man ja wirklich solche Punkte auch selber mehr in der Hand hat.
Ja, also ich meine nicht Jobhopping, ne? Also ich meine, ich nehme jede Woche einen neuen Job an, weil dir was nicht passt. Ich glaube übrigens, dass wir da auch alle zu konservativ sind, ne? Weil ich bin auch so, also mindestens ein Jahr oder so. Aber ich glaube, entweder machst du in der Probezeit oder machst nach 2 Jahren. Wäre so mein Gefühl, ne? Also du merkst
aber
es am Anfang.
Du solltest nicht. Vielleicht auch nicht 4-mal hintereinander nach der Probezeit gehen.
Ja, aber wenn es dann sind die letzten 3 Mal bei der Probezeit raus, die Weltreise. Was ist los mit dir?
Direkt einen praktischen CV-Hack von Frau Mauer heute nochmal mitgenommen, ihr Lieben.
Mein Haar ungeschminkt Tipp, 100. Folge für euch. Einfach 3 Jobs zu haben. Ja, Likes, wer es schon gemacht hat. Nee, aber was ich mit Flexibilität meine, ist, dass man sagt, ich kann innerhalb der EU arbeiten. Ich muss nicht in Berlin bleiben. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube auch, um den Bogen zurück zu euch zu bringen, das macht es auch schwieriger, ne? Also ich habe ja auf einmal viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Verantwortung. Und wie ich mich schon verrückt gemacht habe, was ist, wenn das der falsche Job ist? Und du musst da jetzt bleiben. Und ja, full disclosure, einen Karriereweg vor 10 Jahren, eine Station taucht auch nicht auf. Einmal habe ich auch die Probezeit vergessen, den ganzen Abschnitt.
Spannend, aber das ist ja genau auch das, was wir, glaube ich, insgesamt brauchen. Mehr Flexibilität und mehr Durchlässigkeit. Und du hast eben zwischen Angestellt und Selbstständigkeit gesprochen. Weiß ich jetzt gar nicht, aber genauso halt auch, und Annika, darüber haben wir ja auch schon ein bisschen nachgedacht, ne? Mehr Durchlässigkeit auch zwischen Konzern und Mittelstand, Start-up, Scale-up. Und das finde ich schon echt wichtig, dass das auch möglich ist, auch wenn es natürlich wichtig ist, dass man da so ein paar Grundthemen im Kopf behält. Ich weiß nicht, ich habe mich mal ein bisschen auseinandergesetzt, die Constanze Buchheim von iPotential, sie spricht immer, was ich sehr wichtig finde, von den Unternehmenskontexten. Also je nachdem, wo eine Organisation gerade steht, was das Thema Phase und Größe angeht, hast du einen unterschiedlichen Kontext. Und das verlangt schon auch wirklich unterschiedliche Dinge von einer Person ab, was das Thema Management und Führung angeht. Deswegen, ich glaube, man kann da unheimlich viel von mitnehmen, Breite, aber auch Tiefe nochmal gewinnen, weil also so Agilität, Pragmatismus, unternehmerisches Denken ist halt was völlig anderes, ob du das anwendest in einem Konzern oder einem Mittelstand oder einem Scale-up-Startup oder ob du selbstständig bist, Angelina.
Vor allem, ich finde immer so faszinierend, die produzierenden Unternehmen sind immer so völlig besessen von der Vorerfahrung, ne? Also nur, wenn du schon mal im produzierenden Gewerbe warst. Ich hatte mal überlegt, aber das ist dann an der Durchführung gescheitert. Aber eigentlich wollte ich, genau um dieses Thema zu adressieren, mal so eine Jobbörse machen, wo du das tauschst. Also wo zum Beispiel die Annika sagen würde, hey, wir haben hier eine Junior-HR-Generalistin, die möchte sich mal was anderes angucken. Kann die mal zu deinem Unternehmen kommen? Und dafür gibst du mir jemand anderes. also dass man es so wirklich tauscht, ne? Und du sagst, die ist gut und der ist gut, weil ich glaube, man würde da so krass viel mitnehmen. Also allein wie Konzern wieder Prozesse durchorganisiert sind, das würde ja super helfen, wenn du dann in so ein Startup kommst und sagst, ja, okay, ich nehme 90% von dem Prozess weg, aber das ist die Regel.
Ich würde da direkt mitmachen, Angie. Ich finde das super, weil ich glaube wirklich, alle Phasen, ja, alle Kontexte, die haben ja auch ihre Für und Wider. Und wenn man sich versucht, immer so das Beste aus den verschiedenen Welten mal rauszunehmen, es ist ja nicht alles nur gut oder nur schlecht. Und Konzerne, ne, werden ja manchmal auch ein bisschen vorgehalten, dass sie dann zu langsam sind, dass es zu lange dauert, ja. Und in einem Scale-Up heißt es dann vielleicht eher schnell mal machen und hinterher entschuldigen. Und ich glaube wirklich, dass die alle stärker profitieren könnten, wenn man die Welt besser kennt und auch gegenseitig versteht und versucht, so die besten Punkte voneinander mitzunehmen und zu lernen. Aber ja, ich glaube, die Durchlässigkeit, daran können wir noch ein bisschen arbeiten hier.
Aber auch mit dem Konzern-Bashing versus Startup-Scale-Up-Bashing. Ich vergleiche immer so ein bisschen die, ich sag mal, Scale-Up-Startup-Welt, in der ich jetzt viel unterwegs war, versus meine Zeit bei Accenture. Accenture war zu der Zeit ein Unternehmen mit global 700.000 Mitarbeitenden. So. Ist ja Wahnsinn. Als ich da war, ein Thema, was mich unfassbar genervt hat, war diese sehr rigide Prozessgetriebenheit. Also es war wirklich, oh, ich habe noch nie in einem so prozessgetriebenen Unternehmen gearbeitet und es hat mich damals immer total genervt. So. Und als ich dann zu About You gekommen bin, kurz vor dem Börsengang, und wir gesagt haben, wir versuchen so Prozesse nur so pragmatisch wie möglich einzuführen, das heißt ja trotzdem nicht, dass man alles übers Knie brechen kann, einfach mal so, weil die Sachen, die ich jetzt im Scale-Up-Kontext zum Beispiel kenne, die richtig Arbeit im Aufräumen bedeuten, hätten beispielsweise von mehr Prozesskompetenz am Anfang profitiert, und zwar von einem Mix von einer Person, die wirklich sehr prozesserfahren ist, und einer Person, die das absolute Quäntchen Pragmatismus reinbringt und sagt, hey, setzt du den Prozess gerade für 1.000 Mitarbeitende auf oder setzt du den gerade für 700.000 Mitarbeitende auf? Dann wiederum im Konzern hat man es total häufig, man hat einfach eine riesengroße Komplexität, es kommen viele Sachen on top und mit dazu. Und irgendwann wird es halt ein Stück weit verbastelt und dann macht es wahrscheinlich total der Blick von außen Sinn, einmal zu sagen, hey Leute, ist das hier gerade historisch gewachsen, warum wir noch folgende X-Subprozess-Layer hier haben, oder machen die eigentlich gar keinen Sinn, sind aber seit X Jahren immer da und wir schaffen sie vielleicht einfach mal ab.
Ich finde es total spannend, was du sagst, weil genau das mache ich ja ganz oft, wenn ich reingehe, dass ich sage, hey, ich nehme euren Wunsch und operationalisier das so, dass es irgendwie zu euch passt, im Sinne von, brauchen wir 700.000 Leute Konzernentscheidungshilfen oder brauchen wir mal ein All-Hands zum Thema Ownership und Entscheidungen? Aber das heißt doch, wenn ich jetzt einmal schon mal zusammenfasse, was wir bis jetzt gesagt haben, weil wir unheimlich klug waren, dank der Nari. Also wir haben einmal dieses Thema Karriere, dass wir natürlich sagen, es läuft nie so, wie man es plant. Aber mein Gefühl wäre, dass man einmal sagt, guck, was du machen willst. Also gar nicht, ich möchte Gehaltsabrechnungen machen, sondern eher im Sinne von, ich helfe gerne Leuten. Oder mir ist total wichtig, dass ich auf Tabellen gucken kann. Ich bin jemand sehr Ordentliches. Ich mag gerne, wenn Sachen strukturiert sind. Oder ich verhandle gerne mit Leuten, also gehe ich in Sales oder sowas. Das wäre, glaube ich, mein erster Tipp, weil das auch dafür sorgt, dass du nicht diese Angst vor Veränderung im Sinne von KI hast oder was auch immer, weil du sagst ja, ich bin nicht da, um die Payroll zu machen, sondern ich bin dafür da, damit die Leute seamless arbeiten können und ihre Experience kriegen. Und dann macht mir die KI auch nicht mehr so viel Angst. Und der zweite Punkt, wo bin ich? Also in welche Unternehmenspurpose habe ich? Und dann eben auch, in welchem Lifecycle-Stadium ist dieses Unternehmen?
Und ich glaube, dass das zu wissen, Anjali, wirklich total viel mit dir macht, weil das ist eigentlich eine ziemlich ehrliche Einschätzung, nicht nur zu wissen, in welchem Kontext funktioniere ich, was kann ich oder was denke ich mir, was ich in der Theorie kann, sondern wo kann man auch wirklich aufblühen. Und ich glaube, dass man da ruhig auch nochmal ehrlich zu sich sein kann.
Ja, aber weißt du, was ich spannend finde, und da bin ich gespannt, wie ihr das sagt. Wir sind ja alle irgendwie ein Alter. Ja, the fuck habe ich das mit 20 gecheckt. Also gar nicht. Weder, dass das Unternehmen wichtig ist, noch die Größe, noch die Kultur, sondern ich habe halt so ein, ich will HR. Ich werde angelächelt von beiden Damen.
Mit 20, muss ich tatsächlich sagen, wusste ich noch nicht mal ansatzweise, was ich machen möchte. Mit 20 dachte ich, ich mache irgendwie Forschung, irgendwas mit Psychologie und war dann nur kurz verwundert und habe mir gedacht, hä, Forschung, irgendwie ist das ja gar nicht so kollaborativ und irgendwie geht dazu in Deutschland, zumindest damals, hier ja gar nicht so viel und das bedeutet, dass ich ja in die USA ziehen müsste und ich möchte aber irgendwie mehr im deutschen Kontext bei meiner Familie langfristig bleiben. Blöd. Muss ich mal gucken, in welche Richtung das geht. Also das war so mein Level an Karriereplanung in meinen 20ern.
Ich überlege auch gerade, wo man da noch stand, ne? Und welche Träume und Ideale man noch hatte und welchen Weg man gehen will. Ich habe auch eine große Bewunderung für all diejenigen, die sagen, seit ich ein Teenager bin, will ich das und das machen. Und die ziehen das einfach durch. Die Leute gibt es auch. Aber deswegen bin ich davon überzeugt, in der heutigen Zeit haben wir ganz viele Chancen, aber eben halt auch noch mehr die Verantwortung. Und ihr habt ja eben schon KI auch benannt. Gerade im Rahmen von KI natürlich auch zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten. Und ich bin davon überzeugt, auch im Bereich Führung, da gibt es noch ganz viele Chancen, ja, wenn man die auf dem Schirm hat.
Aber ich möchte einmal, es fällt mir gerade ein, ich habe mich neulich mit einem Stadtarchivar unterhalten. Und Stadtarchivare, also ich weiß nicht, wie viel ihr von diesem Job kennt, aber das ist jetzt nicht der Job, an den man denkt, wenn man Innovation, Veränderung und alles sieht. Und dann haben wir über Job geredet und er macht den natürlich seit 20 Jahren, weil das ist ja auch gar keine Fluktuation da. Und auch er hat angefangen zu sagen, ich habe mir immer neue Herausforderungen gesucht, ich habe neue Sachen gemacht, ich habe geguckt, was ich anpassen kann. Ich glaube, dass dieser Wille, sich zu entwickeln und zu verändern und vielleicht zu suchen, warum mache ich den Job und nicht, was ist die Tätigkeit. Ich glaube, das kannst du über alle Bereiche machen. Aber again, ich finde es total okay, wenn es Leute nicht wollen. Was mein Tipp wäre, wäre auch, was seid ihr für eine Art von Mensch? Weil es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ich habe gar keinen Bock zu führen. Ja, auch zu Recht.
Und das ist ja auch total in Ordnung. Also ich glaube, da würde ich fast sagen, Gott sei Dank sind wir langsam in einer Zeit, wo Karriere nicht mehr nur über Führung gestaltet werden muss. Ne? Das heißt, natürlich, ich spreche auch mit wirklich vielen tollen, jungen, sehr ambitionierten tollen Leuten, die alle sagen, na, ich will Karriere machen, ja. Und auf der anderen Seite gucke ich mir halt an, wie viele Head-of-Team-Lead-Stellen habe ich denn gerade zu vergeben. Und es wird halt immer schwieriger, ja. Also let's face it, das ist gerade nicht so einfach, dass man da jetzt wahnsinnig viele Stellen vergeben kann. Aber da bin ich jetzt auch mal ein bisschen provokativ und sage, vielleicht sind eben genau die Themen, wo man, jetzt komme ich wieder auf LinkedIn, ne, eine tolle LinkedIn-Story draus machen möchte, KI-Strategie oder Diversity-Themen oder Innovation Labs oder so. Vielleicht sind das jetzt nicht unbedingt dann die Bereiche, wo es noch wahnsinnig viele Teamleads oder Head-Off-Stellen oder klassische Führungsrollen im mittleren Management gibt, aber durchaus in den Themen, die halt ein bisschen weniger sexy sind, ja. Also dann gucke ich halt eher in Richtung Operations, Shopfloor, Warehouse, ne, solche Sachen, Führung mit echter P&L-Verantwortung. Das ist nicht besonders glamourös, aber vielleicht ist das trotzdem ein Feld, wo man auch mal gezielt reingehen kann, um zu sagen, ich will noch daran arbeiten, dass ich bestimmte Skills mir aneigne, bestimmte Erfahrungen sammle, weil ich weiß, dass das gesucht werden wird, unabhängig von KI. Überall, immer, bestimmt noch für die nächsten Jahre, ne? Und dass man darüber auch nochmal geht.
Unpopular Opinion, was heißt denn nicht so glamorous? In unserer Bubble auf LinkedIn. Also das muss man sich ja auch immer überlegen. Nur weil wir diese Jobs in dieser LinkedIn-Bubble nicht sehen, weil wir da immer nur über Management und Leadership sprechen, würde ich gar nicht sagen, zu sagen, das ist erfüllend oder nicht, weil ich glaube, wie mein Stadtarchivar, du kannst es schon geil machen, wenn du es geil machen willst.
Absolut, ne? Und deswegen komme ich dann halt wieder eher an, und jetzt springe ich nochmal zurück zum Anfang, was sind das langfristige Ziel? Welche Fähigkeiten brauchst du dafür? Und vielleicht ergibt es total Sinn, mal so ein paar Stationen dazwischen zu machen, wo man bewusst mal solche Themen macht, wo du, ne, als Stadtarchivar lernst, wie, ich weiß nicht, jetzt oute ich mich, tolle Prozesse einführst, super Kollektionen erstellst, ich weiß es nicht, was da alles dazu gehört, ein tolles Verwaltungssystem einführst, weil man daraus viel mitnimmt und das dann irgendwann später in einem Kontext einsetzen kannst, wo du noch mehr Impact damit haben kannst.
Das ist ja ein schöner Bogen zu dem Thema, Sachen verändern sich. Und auch da, ne? Ihr müsst nicht mit 20 wissen, wo ihr hin wollt, Karrieren werden flexibler und es ist auch gut. Weil sonst wäre die Annika in der Forschung gelandet und gar nicht hier im Podcast. Und das wäre gar nicht schön gewesen. Für mich und euch.
Ich glaube, man braucht so einen guten Balanceakt zwischen nicht überplanen, ja, weil das sieht man auch manchmal und die Erfahrung habt ihr bestimmt auch beide gemacht, ne, wo irgendwie Leute sagen, ich will bestimmt eine Hierarchiestufe erklommen haben bis zu einem gewissen Alter, ja, und ich bin da auch mal ganz ehrlich, ich war da auch so, ja, und war dann total verbissen irgendwann zu einem Zeitpunkt, habe mich kaum noch selber erkannt, weil ich dann diesen Plan natürlich nicht erreicht habe, ja, so viel zum Thema, was dann halt auch mal nicht klappt, und es hat mich echt runtergezogen, viel mehr, als ich es mir jetzt gerne eingestehen möchte, ne, also ich glaube, dieses Überplanen ist halt total gefährlich, gleichzeitig ist aber auch das andere, und das habe ich leider auch schon wirklich häufig gesehen, dieses Treiben lassen kann auch gefährlich sein. Ne? Gerade in größeren Organisationen, dann bist du gut, hast tolle Projekte gemacht, man kennt dich, dann fragt jemand, hey, hast du nicht Lust, die nächste Stelle zu machen? Das ist auch spannend. Und du sagst, ja klar, passt, machst es wieder gut. Ja, und dann kommst du immer weiter in deinem Konzern oder in deinem Mittelstandsumfeld, in größeren Unternehmen, machst eine tolle Arbeit nach dem nächsten. Und irgendwann, und ich habe es wirklich schon sehr häufig erlebt, kommen die dann an und sagen, Nari, ich bin jetzt hier irgendwie gelandet, da wollte ich doch überhaupt nicht hin. Wie bin ich denn eigentlich hierher gekommen? Wann habe ich denn eigentlich verpasst, den Pfad in die Richtung zu gehen, den ich eigentlich gehen wollte? Deswegen, ich glaube, es liegt irgendwo so in der Mitte, ne? Und ich bin auch davon überzeugt, ihr kennt bestimmt auch dieses schöne Thema Serendipity, ne? Also so dem eigenen Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das möglich ist. Wenn du so grob weißt, wo willst du hin, was ist dein grobes Ziel, eine grobe Richtung, glaube ich, kann man dafür ein bisschen offener sein, dann den richtigen Chancen auch mal einen Raum zu geben und anderen auch abzusagen.
Ich kenne das selber aus dieser Karriereüberplanung, wirklich da auf so seine Intuition und was möchte ich eigentlich langfristig und muss ich deswegen jetzt auf jede einzelne Chance, die sich mir bietet, auch wenn es sich irgendwie eigentlich nicht richtig anfühlt, muss ich da jetzt drauf springen oder sollte ich die vielleicht doch absagen, weil das viel passendere und bessere steht vielleicht kurz um die Ecke. Ich weiß es nur jetzt noch nicht. Ich finde, das ja, ist nicht immer ganz so einfach.
Ich glaube, genau dafür ist dieser innere Kompass so wichtig, ne? Und wenn mich manchmal auch Jüngere, die, wo ich dann Mentoring mache, fragen, sage ich halt auch oftmals, denkt nicht nur an eine nächste Stelle, ne? Nicht nur, was ist euer nächstes Projekt, was ihr machen wollt, denkt mal oder versucht mal zu überlegen, was ist der übernächste Schritt oder sogar noch der Schritt danach, um dann zumindest grob die Richtung zu haben und sich dann zu überlegen, ne, in dem und dem Rahmen würde ich mich gerne bewegen, weil dann fällt es viel einfacher, Annika, genau diese Entscheidung zu treffen und nicht nur zu gucken, ist jetzt das richtige Bauchgefühl, weil das sind gerade nette Leute und ich möchte gerne mit denen zusammenarbeiten, sondern dass man dann viel eher sagt, okay, es passt grob in den Pfad, ohne es eben wirklich zu überplanen.
Oh, ich weiß gar nicht, ich wackel schon die ganze Zeit, ne? Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, immer. Wenn ich dir so zuhöre, Nari, dann hätte ich schon das Gefühl, vielleicht verpasst man auch was. Also wenn ich jetzt bei mir bleibe, man sagt, hey, nee, ich will nur HR machen, ich nehme die Option nicht, Legal mitzuführen oder in Business Development zu gehen oder was auch immer. Da wäre meine Empfehlung, also weiß ich nicht, ich bin ja auch keine Karrierecoachin, aber zu sagen, weg von dem, ich möchte unbedingt VP People werden, zu welche Skills kann ich sammeln, was bringt mir das? Und ich glaube, das ist klüger, aber natürlich viel schwieriger, weil wir wissen ja auch, also vielleicht auch mal für den Test da draußen, ihr Leute, überlegt euch mal ganz klischeehaft, wo möchte ich denn in 5 Jahren sein? Und theoretisch wissen wir alle, dass wir darauf jetzt die Antwort haben müssten, weil wir uns das ja alle überlegt haben, weil wir ja einen Plan haben.
Aber da bin ich ja genau bei dir, Angela. Ich glaube, ne, Plan darf eben halt nicht heißen, so eng vom Korsett her, dass man dann alle Opportunitäten liegen lässt, sondern den so grob anzugehen, ja, mit nur gewissen Parametern, dass du halt genau offen bist für bestimmte Opportunitäten, die einem in so einer Plandefinition eigentlich so alleine nie eingefallen wären.
Ja, und dann verliebst du dich bei dem Backpacking-Urlaub halt leider in diese fantastische Frau in Südostasien und dann ist der ganze Plan eh nicht mehr da.
Dann haben wir nochmal andere Punkte, das ist genau richtig.
Wenn ihr jetzt auf eure Karriere zurückblickt, gab es einen Moment, wo ihr denkt so, boah, gut, dass ich das gemacht habe oder boah, gut, dass ich da auf mein Bauchgefühl gehört habe und es nicht gemacht habe? Habt ihr so einen Moment, wo ihr das sehen könnt?
Also für mich war wirklich der Moment, wo ich entschieden habe, den sehr klaren Pfad der Nachhaltigkeit zu verlassen und ins Business zu gehen, für mich, glaube ich, schon ein großer, weil ich seitdem unheimlich viel dazugelernt habe in verschiedenen anderen Kontexten. Und es war eine bewusste Entscheidung. Aber ich kann da auch wirklich nur alle dazu ermutigen, mal genau solche Entscheidungen zu treffen, die sich erstmal ein bisschen scary anfühlen, weil es natürlich auch weit weg ist aus der eigenen Komfortzone heraus.
Ich muss sagen, bei mir war es nicht auf mein Bauchgefühl und meine Intuition gehört. Mergers and Acquisitions 2 Jahre gearbeitet, hat mir überhaupt nicht getaugt. Ich habe meinen Job 2 Jahre lang echt gehasst. War aber unfassbar verbissen, dass man da ja die 2 Jahre durchziehen muss. Und dann trotz vieler dummer Sprüche, die ich mir anhören musste, ins HR gegangen, wo ich gemerkt habe, irgendwie macht mir das viel, viel mehr Spaß. Und das bedeutet auch, dass ich da einen besseren Job mache, wirksamer bin und einfach erfolgreicher sein kann, als in einem Job, den ich total kacke finde.
Ich weiß nicht, ich habe mich mal von einem Jobtitel ködern lassen und wusste eigentlich schon im Vorstellungsgespräch, dass es nicht das ist. Aber hinten raus hat es dafür gesorgt, dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass ich mal in andere Bereiche reingeguckt habe. Also insofern, vielleicht sollen wir Nari ganz kitschig enden, ne? Am Ende wird es gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
Ach du, die Jobtitel, die einen ködern, ich glaube, das kennen wir alle. Also es würde mich wundern, wenn das nicht schon allen mal so ein bisschen passiert ist, aber ja, ich bin total bei dir. Es gibt so viele Aspekte mehr, die wichtiger sind, würde ich fast sagen, ne? Also auch, was ist wirklich der Gestaltungsspielraum? An wen berichtet man? Ne? Was kann man bewirken? Was kann man lernen? Wo kann man sich weiterentwickeln? Also ich glaube, wenn man ein bisschen mehr auf solche Faktoren achtet und dann immer wieder, ich bleibe ein bisschen dabei, gepaart mit einer groben Richtung, grobes Ziel, was einem wichtig ist im Leben, was man bewirken möchte, dann ist man, glaube ich, schon ziemlich gut dabei. Und auch wir, Anjali, mussten ja auch erstmal diesen Weg für uns finden. Ne?
Bevor wir abbinden, natürlich einmal der Vermerk, wir reden natürlich immer ab einem Punkt, wo man diese Optionen hat. Uns ist völlig bewusst, dass es Leute und Menschen in Situationen gibt, die aus ganz vielen Gründen nicht so einfach ihren Job ändern können und nicht sagen können, hey, ich möchte aber mehr Gestaltungsspielraum, deswegen gehe ich nicht. Das ist uns völlig bewusst. Nur das noch einmal gesagt, weil natürlich gibt es immer Situationen, wo man diese Wahlfreiheit nicht hat. Und natürlich gibt es, und das ist völlig in Ordnung, ganz viele Menschen, die sagen, wo ich in 5 Jahren stehe, da denke ich überhaupt nicht über Karriere nach, sondern da denke ich über mein Privatleben nach oder das Land, in dem ich reisen will. Und das ist natürlich völlig in Ordnung. Und ich glaube, für alle Business-Leute vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn wir über in 5 Jahren nachdenken, dass wir nicht nur über das Büro nachdenken, sondern auch über andere Sachen. So, Einordnungsrand vorbei.
Muss eine Kombination sein, ne? Aber, und weil einfach ja trotzdem Arbeit so wahnsinnig viel Zeit einnimmt, ist es wichtig, immer wieder mal darüber nachzudenken. Was sind die Gründe, ne? Warum und wofür tut man das? Und das können ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Nicht jeder sucht eine Selbsterfüllung, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Aber immer wieder nur sich bewusst zu machen, ist es das, was man tut, ist es das Richtige?
Ihr Lieben da draußen, vielen, vielen Dank für 100-mal einschalten und 100-mal reden. Liebe Annika, vielen Dank für 100-mal mit mir hier sitzen und mir zuhören. Und Nari, ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst. Ich finde es total cool, dass jemand, der nicht aus dem HR-Bereich kommt, auch diese Perspektive hat. Das macht mir sehr Hoffnung. Und ich finde ja so toll, wenn wir Gespräche zu diesem Thema haben mit jemandem, der jetzt nicht klassischerweise in der Berliner Startup-Bubble ist oder in der Tech-Bubble, sondern wirklich sagt, es kommt durch und Karrierewege verändern sich und wir werden alle ein bisschen diverser, akzeptierender und es muss nicht immer die gleiche Person sein. Deswegen vielen Dank, dass du da warst.
Ich kann das nur unterstreichen. Vielen Dank für die Einladung und genau zum Thema Akzeptanz. Ich habe jetzt auch tatsächlich eine große Liebe für den Mittelstand gefunden, weil ich mich da gerade wahnsinnig wohlfühle und von daher ist es ja vielleicht auch nochmal was, was auch andere immer wieder für sich neu erfinden können. Und daher, liebe Annika, liebe Anjali, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Für alle da draußen, wie immer, Happy HR, macht uns stolz, teilt uns eure wildesten HR-Geschichten. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen. Crazy! Und Moritz, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. You made me very happy mit der Nachricht. Alle anderen, schickt uns auch solche Nachrichten. Es war wirklich schön. Bis dann!